So, wenn ich anfange, dann heißt es, dass wir ein Special haben. Ich sag erstmal hallo Alex.
Hallo Thorsten, sehr schön.
Aber ich sag auch gleich nochmal oder wir sagen auch gleich nochmal zu jemand anders hallo. Und zwar zu einem der ja einflussreichsten Köpfe der europäischen Popgeschichte. Wobei man ihn oder doch die zweite Person hauptsächlich hinter den Reglern im Studio kennt. Wir haben nämlich Rob Boland hier bei uns, der mit seinem Bruder Ferdi Soundwelten geschaffen hat, die heute eigentlich Kultstatus haben. Und vor allem, wir denken an den globalen Durchbruch von Falco, dem großen, auch Welthit von In the Army Now, Fernsehmelodien mit Rudi Carrell oder auch Schimanski-Tatorte. Also von daher, die Handschrift ist in vielen Millionen Ohren vorhanden. Und wir sprechen jetzt mit Rob Boland, so ein bisschen von den Anfängen als Teenie-Stars über den bombastischen Boland & Boland Sound bis hin zu den ganzen Welthits und noch viel mehr. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Rob Boland.
Hallo Thorsten und Alex.
Hallo Rob.
Vielen Dank für das Willkommen.
Sehr, sehr gerne. Ja.
Ich möchte noch mal was sagen. Ich fühle mich sehr verehrt, dass ich gefragt bin durch euch, weil ich hab mir ein paar Sendungen angehört und ich finde es wirklich toll und wollte ich mal sagen, bevor wir anfangen, und dann könnt ihr auch ein bisschen mehr leichter machen.
Alles gut. Und gerne.
Wir haben kein Geld überwiesen für dieses Kompliment. Also herzlichen Dank, Rob.
Wirklich super. Vielen, vielen Dank.
Wirklich wahr.
Ja, dann steigen wir doch mal praktisch ein mit dem Beginn deiner Karriere. Du bist ja aufgewachsen in Südafrika. Das wissen vielleicht auch gar nicht alle. Wie bist du dort, sagen wir mal, schon mit der Musik in Berührung gekommen?
Ja, es ist so, ich muss mal ganz kurz erzählen, wenn ich unsere sage, dann ist es mein Bruder und ich.
Genau.
Oder meine Brüder und ich, weil wir waren zu dritt. Ich bin geboren in Südafrika, dann nach Holland umgezogen, dann nach Deutschland. Und in Deutschland haben wir in drei verschiedene Städten oder Dörfer gewohnt. Der letzte war Penzberg. Mhm. Und das war 3 Jahre. Und das habe ich dann Kindergarten und Volksschule, heißt das? Oder?
Ja, Volksschule oder Grundschule, genau.
Und dann sind wir zurückgegangen nach Südafrika und dann sind wir dort 3,5 Jahre geblieben. Und das war eigentlich ja die Volksschule, und dann lernt man am meisten, glaube ich. Das ist für uns wichtig gewesen, weil wir haben dort Englisch geredet, Ferdi, und mein Bruder heißt Ferdi. Mhm. Dann haben wir Englisch also miteinander geredet und mit meiner Mutter. Aber wir gingen dorthin, weil mein Vater, der war in Deutschland mit seiner Sekretärin sehr gut befreundet geworden und mehr als mit meiner Mutter. Und hat sie uns, die drei Söhne, mitgenommen nach Südafrika und ist mein Vater gefolgt. Jedes Mal, wenn er zu einer anderen Stadt, dann hast du sie wo ist er jetzt? Wo wohnt er jetzt? Und dann, die drei Kinder mit nach der nächsten Stadt. Und wir haben also fast vielleicht ein paar Monate in die 3 Jahre haben wir vielleicht ja weniger als ein Jahr in die Schule gegangen, weil wir immer von Durban nach Bloemfontein, von Bloemfontein nach Bergfern, und dann am Ende ist sie zu Ambassade gegangen in Johannesburg. Dann hat sie gefragt an die Ambassade, könnt ihr uns das Geld geben, um nach Holland zurückzugehen? Und sie hat das alles geschafft und hat dann eine Wohnung für uns in Den Haag geregelt. So, ich erzähle das, weil das auch wichtig war später, weil ich versuche jetzt auf Deutsch zu reden, und das, was ich dann rede auf Deutsch, das habe ich von diesen Kindergartenjahren.
Ja, aber sehr gut,
ja,
immer noch.
Total.
Das war so zeitlich so Ende der 60er Jahre, oder wann war dann der wirkliche Umzug nach Den Haag?
Du hast recht. Das war, ich relatiere das immer an Hits, die damals. Und ich glaube, es war 68, dass wir zurückkamen, weil Monkees war gerade.
Ja. Aber ihr habt ja dann auch angefangen, Musik zu machen, ne? Also es gab ja dann, ich glaube, 71 oder sowas, dann eure ersten Singles, habt ihr ja dann angefangen, auch Musik zu machen.
Also gerade bevor wir die Zustimmung bekamen und das Geld bekamen, um rüber zu fliegen, wenn ich so sage, rüber, dann tue ich mit meiner Hand rüber, für die Zuhörer, so rüber von Südafrika nach Holland, hatten wir einen Plattenvertrag. Das haben wir natürlich nicht, weil wir dann also nach Holland gingen, haben wir das nicht, und wir waren damals, was war das, 10, 11, so etwas.
Wirklich jung,
ne? Und es gab eine Gruppe in nur in Südafrika, und die Buben waren unser Alter. Und wir dachten, okay, jetzt, als wir nach Holland gingen, unsere Karriere wird niemals kommen, wir sind zu alt. Und wir hatten dann unser erster Single gemacht in Holland, als mein Bruder 15 war und ich 16. Und das war gleich ein Hit, weil es gab damals noch zwei Fernsehsender in Holland, und auf der einen war das meist populäre, nur ein Talkshow, und das war unser erster Auftritt, und Tag danach waren wir also berühmt in Holland. Das ging sehr schnell damals.
Und das war dann damals die Single Summer of 71, oder?
Ja, genau. Ja, gut
informiert. Ja, wir gucken natürlich, was ihr so getrieben habt.
Bisher geht alles gut. Ja.
Und das ging ja auch dann weiter, ne? Also ihr habt dann wirklich schon, also in den Anfang der 70er Jahre habt ihr hier einen Hit nach dem anderen eingeschoben als.
Wir hatten unsere größte, wenn ich mal über Einflüsse etwas sagen kann, unser größter Einfluss, der größte Einfluss waren die Everly Brothers. Und Beatles natürlich, aber Beatles hatten auch Everly Brothers als
Einfluss, ja.
Prominente Einfluss, ja, genau. Aber die Everlys, wir kannten alle Songs von den Everlys, und wir haben immer das in der Küche bei meiner Mutter gesungen. Mhm. Und auch wenn wir selber Lieder komponiert haben, bevor wir das Vertrag bekamen in Holland, hatten wir etwas von 40 Songs miteinander geschrieben.
Okay.
Wir schrieben nur den Text auf, weil Musik lesen könnten wir nicht, noch immer nicht. Und da sind wir auch sehr bewusst, das haben wir nicht gemacht. Man kann das machen, aber es ging immer um die Melodie und nicht um die, wie das aussah. Und wir hatten so etwas mehr als 40 Songs. Und als wir die erste Verabredung hatten mit dem Schallplattenfirma, da hat er gesagt, okay, spiel mal eure Lieder, die ihr habt. Und dann haben wir die 40 plus Songs geschrieben. Und da hat der Bub, der da war, hat gesagt, nächste Song. Und er hat gesagt, okay, Nummer 7 und Nummer 14, das wird die erste Single. Und das ist immer so geblieben. Deshalb erzähle ich das.
Ja.
Ich erzähle das nur, weil ich es lustig finde.
Okay. Ja, alles gut. Kreativ vor allem dann schon mit 40 Songs bei einer Plattenfirma aufzulaufen.
Oh ja, das wollte ich sagen. Als der erste Single auskam, dann wurde er schon veröffentlicht in Australien und in ein paar andere Länder. Mhm. Und das Australien war sehr wichtig für uns. Das war auf das Parlophone-Label. Mhm. Und das Parlophone war das Beatle-Label. Also ich dachte schon, okay, jetzt kann jetzt sterben, weil wir sind auf das gleiche
Label. Ihr habt es geschafft, wie die Beatles auch sind.
Wir haben es geschafft.
Cool.
Ja.
Aber Gott sei Dank habt ihr das nicht gemacht, ihr habt ja weitergemacht. Wobei ihr hattet dann irgendwie eine Pause, ne? Also so irgendwie, was wir recherchiert haben, 78 war dann irgendwie erstmal ein bisschen, ich will nicht sagen Schluss, ich glaube Spaceman war so die letzte Single, und dann hattet ihr bis 81, bis dann so ja auch euer erstes Album hier Domino Theory rauskam, was dann auch musikalisch schon ein bisschen anders war, ne? Also habt ihr die Zeit genutzt, so ein bisschen den Boland & Boland Sound zu definieren?
Ja, ich kann aber etwas. Du sagst Spaceman. Spaceman war die erste Single von uns selber, den wir produziert haben. Und das war ein Hit. So, wir hatten dadurch Selbstvertrauen und auch Vertrauen von den Schallplattenfirmen. Aber dann, wie du sagst, es ist eine Lücke, sag mal, da. Aber was wir da gemacht haben, wir hatten keine Auftritte mehr. Wir haben gewählt für die Karriere in der Musik. Also, wenn man das tut, dann muss man auch sein Geld verdienen damit. Und das ging immer ging das noch gut, bis auf 77, 78. Und dann, aber wir mussten irgendwo an Geld verdienen natürlich. Und die Rettung war DDR. Weil DDR, also es war ein Bub gab es in Amsterdam, der hat Nachtclubs, Topless Bands und so hat er gebucht. Aber auch DDR. Er war der einzige Bub, der auch Bands aus England holte, aus allen Ländern, aber auch aus Holland. Und hat uns gebucht, und dann haben wir da hatten wir einen eigenen Fanclub, weil wir dort so oft kamen. Niemand kam so oft als wir, weil wir hatten keine andere keine andere Means of Income.
Ja, ja, ja. Okay,
okay. Ja. Und jedes Mal, wir sind auch zum Beispiel, haben wir einen Monat in Friedrichstadtpalast haben wir gespielt. Und wir brauchten nur, aber das war der beste Monat meines Lebens. Wir brauchten nur 3 Songs zu machen. Am Ende, sie hatten so ein Show mit Pferde auf der Bühne und die konnte das natürlich zahlen und das war für das DDR-Publikum, ja, das war das. Und wir haben da viele Fernsehprogramme gemacht. Okay. Und jedes Mal kamen wir zurück, weil wir konnten nirgendwo anders verdienen. Und der eine Monat im Friedrichspalast mussten wir nur 3 Titel singen am Ende der Show. Und dann noch eine Zugabe. Immer, da wussten wir schon, Zugabe, okay, prima. Und dann gingen wir nach West-Berlin und gingen da ein bisschen Lust machen. Und dann mussten wir nur dafür sorgen, dass wir so rund 8:30, 9 nächsten Tag am Abend wieder da waren. Yeah. So, wir waren ganz, ich meine, wir mussten nur, wir haben getrunken und alles, was lustig war. Und das einen Monat lang. Aber was wir verdienten natürlich, also Uli Jürgens, der konnte zum Beispiel, der bekam einen Transparenten, haben wir gehört, Flügel.
Genau,
Flügel. Durchsichtigen Flügel, ja, genau. Ja, ja.
Okay. Okay. Aber nochmal dieses abzurunden. Es war so, dass wir bekamen Ostmark.
Genau, okay, genau. Mhm.
Und dann, und wenn wir dann wieder bezahlt bekamen, so halbwegs der Woche, dann machten wir das in unsere Schuhe, in unsere, dann hatten wir so einen
Absatz.
Wir müssen sehr, und dann gingen wir mit,
mit den
U-Bahn oder mit gingen wir nach Bahnhof Zoo.
Ja.
Und ging dann dort die Marken wechseln, 1 auf 4. Und dann hatten wir wieder Geld, um zu Hause wieder die Miete zu bezahlen.
Ja, ja. Cool. Ja, okay. Also die Geschichte ist, dass Boland und Boland hier auch eine DDR-Historie haben. Das ist auf jeden Fall etwas Neues. Lass uns mal drüber sprechen, dass ihr ja dann eigentlich so, ich sage jetzt mal, euer erstes eigenes Pop-Album dann aufgenommen habt, ne? Domino Theory 81, wo ja auch schon die Urversion des Hits, über den wir nachher nochmal sprechen, You Are in the Army Now, von dem ich ganz stolz auf die Maxi-Single habe, also eure, wohlgemerkt, nicht die Status Quo, sondern
das ist mich gezeigt,
das Original. aber erzähl doch mal, wie, weil ihr habt da ja schon angefangen, wie soll ich sagen, so ein bisschen den Sound, euren Sound auf Deutsch gesagt, zu prägen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja. Naja, es war so, dass mein Bruder und ich sind beide Komponisten und wir haben beide, es ist nicht so, dass der eine den Text machte und der andere die Melodie. Wir haben beide Lieder gemacht und zusammen am Anfang, weil wir doch zusammenlebt damals, als wir jung waren. Aber mein Bruder hat mit 16 ist er mit einer Sängerin in Holland, Sandra Rehmer, ist er zusammengekommen. Mhm. Die hat auch Song für Eurovision 3-mal gemacht und aber war sehr populär, Sandra und Andres in Holland. Und das bedeutete auch, dass wir hatten vorher abgesprochen, wenn wir Lieder Songs machen, dann ist es immer Rob und Ferdi. Weil unser Vorbild war da Lennon und McCartney. Ich meine, John Lennon würde immer sehr schlimm im Magen, wenn er Yesterday hörte und Leute sagten, oh, was ein toller Song, John Lennon. Und dann hatte I just have to barf or whatever.
Yeah.
So, und andersrum auch vielleicht. So, es gab Ferdi-Songs und es gab Rob-Songs und es gab manchmal ein Lied zusammen, wenn wir dann, und Ferdi war auch noch, der hatte das Management von seiner Frau auf sich genommen. So, und wir wohnten auch weit auseinander. Das bedeutete, dass wir natürlich nicht, wie früher, jede Idee, okay, mal gleich an den anderen Zeiten oder hören lässt. So, ich hatte in diesem Fall mit The Domino Theory, wo You're in the Army Now der erste Song ist. Da hatte ich einen Film gesehen, Apocalypse Now, von Francis Ford Coppola. Und ich war blown away. Ich war so beeindruckt von diesem Film. Später hat er auch die anderen Versionen gemacht. Ich meine, wenn Leute das hören und sagen und vielleicht das sich anschauen wollen, noch immer fantastisch, aber nicht die Redux-Version oder der originelle ist das Beste. Okay, das zur Seite. Okay, weiter. Und ich war so beeindruckt davon. Und es war 1980 und da war der Vietnamkrieg, der war schon längst vorüber natürlich und alles. Und wir hatten dann, ich hatte den Song Army Now habe ich dann als erstes komponiert. Und da dachte ich, ja, ich habe noch mehr Ideen. Ich habe das Buch gekauft von Michael Herr, worauf teilweise der Film basiert war. Und da dachte ich, ja, noch ein Song, noch ein Song, noch ein Song. Und da habe ich das, dann kam Ferdi, der kam mal entlang und ich wohnte noch bei meiner Mutter. Ich habe so lange wie möglich bei meiner Mutter noch gewohnt, weil sie war sehr mit rheumatisch. Ist das okay? Ist das auch ein deutsches? Ja. Okay. Ja. Da habe ich auch Glück. Und dann, ich habe sie unterstützt. Aber Ferdi kam dann, mein Bruder, kam dann zu mir. Dann ging er ins Haus rum und dann kam er auf einmal runter und sagte, was spielst du die ganze Zeit? Was spielst du? Ich war Army, was ist das? Ich sagte, okay, ja, und dann spielte ich ihm andere Lieder und dann hat er gesagt, okay, ich sagte, es ist ein Konzeptalbum, aber das war ein bisschen altmodisch natürlich, weil das war schon mit Folkrock und
all diese Sachen. Ja, war eigentlich eher so ein Konzeptalbum, eher 70er Jahre oder so, aber ja.
Genau, aber nicht Anfang 80er Jahre. Ja. Das war 1980 und das Album haben wir dann gemacht. Mit Unterstützung von Whistlewood Studios, das ist ein sehr großes Studio in Holland, wo Police und Supertramp und alles haben da aufgenommen. Toller, und das war ganz neu damals. Da haben wir 14 Tage bekommen, um das Album aufzunehmen. Und das haben wir bezahlt, durch ihnen paar Prozent zu geben von, was es dann aufliefern sollte. Ja. Und das war ein Erfolg in Skandinavien. Es hat 5 Wochen auf 1 in Norwegen gestanden. Wir hatten niemals einen ausländischen Erfolg gehabt bis dann. Aber es wurde auch das Album wurde auch von A&M gekauft. Jerry Moss, A&M, das war ein Label geleitet von Herb Alpert und Jerry Moss, genau, A&M. Ja. Und Police war drauf, Supertramp und eine ganze Menge toller Künstler. Und der hat das gehört, bei Freunden in Italien hatte das, und er wollte es für den Rest der Welt haben. Und er hat es dann veröffentlicht auf A&M, auch auf Billboard eine Advert, eine Werbung-Ding gemacht auf dem Cover von Billboard. So, das war auch einer meiner Träume, auf dem Cover von Billboard zu sehen. Das hat er geschafft, aber die Amerikaner, die wollten das nicht, weil das hat Jerry Mosson auch später gesagt. Er sagte, wir haben es versucht, aber 2 Buben aus Holland, die werden nicht die Amerikaner erzählen, wie der Krieg in Vietnam war.
Ich glaube, da haben die Amerikaner wahrscheinlich Schwierigkeiten.
Ja, und in Norwegen dachten die haben da überhaupt nicht daran gestört. Und ich selber auch nicht, habe mich auch nicht daran gestört.
Ich gebe ja auch zu, als ich den Song gehört habe, also der lief bei uns, das war dann so eine Zeit, wo dann auch die ersten Privatradios dann irgendwie so kamen und da lief dann das irgendwie immer. Und beziehungsweise ich habe das, glaube ich, über RTL hier, Radio Luxemburg, da habe ich auch irgendwie nochmal gehört und da war das irgendwie auch ganz hoch in den Charts und ich gebe zu, ich habe da auch selber, ich meine gut, ich war dann irgendwie 11, 12 oder irgendwie sowas, ich habe das dann auch irgendwie null mit Vietnamkrieg irgendwie in Verbindung gebracht.
Ja, nee, und was ich sagen wollte über den Text, weil immer jetzt noch, wenn Leute reagieren, wenn es gespielt wird oder wenn ich Instagram oder... dann gibt es auch Kommentare, wie kann den Titel jetzt gespielt werden, während diese Kriege weltweit. Aber es ist ein Anti-Kriegslied. Ich bin ein alter Hippie. Und ich war sehr Anti-Krieg und wollte ein Statement machen.
Ich glaube, das hat auch Geber, glaube ich, grundsätzlich schon verstanden. Ne? Dass das jetzt kein Pro-Song war. Aber ja, klar, muss man es wahrscheinlich einfach mehr erklären.
Ja, aber es ist doch, dass Leute das auch gespielt haben, ich glaube, das ist mein populärster Titel. Yeah. So viel habe ich natürlich nicht, aber wenn ich das vergleiche mit Rock Me Amadeus, dieser Song ist wirklich in Israel, in Russland, wo auch auf der Welt, nur nicht in Amerika und Kanada. Das ist so ein populärer Titel und das wird immer wieder von Künstlern gemacht. Und das ist ja toll natürlich. Ja. Aber auch mit anderen Gründen, wenn Buben zum Beispiel in der Armee gehen oder und sagen die Girlfriends sagen, okay, in der Armee wird dann gespielt oder früher mal. Aber so. Ja. Ich wollte noch ein Ding sagen. Der Einfluss, Rupert Hine war ein Einfluss da. Mhm. Ja, ich fand das so ein tolles Album. Der Sound von Rupert Hine auf das Album, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das Album.
Wir hatten über Rupert Hine mal gesprochen, als The Think Man hat er ja mal was veröffentlicht gehabt, also so, wo er nicht seinen offiziellen Namen nutzen wollte. Und er hat ja generell, ne, was hat er denn alles produziert? The Fix und sonst wie was. Also
ja, genau. Aber sein Solo-Album, eines seiner Solo-Albums war richtig ein Influss für mich, für den Sound.
Gut, dass du es ansprichst, weil ich bin so ein bisschen der Synthi-Nerd, dann nerv ich immer Alex so ein bisschen mit, wenn ich dann irgendwie nochmal gerne drüber spreche. Weißt du denn noch, welche Synthis ihr damals benutzt habt bei In the Army Now? Also bei eurer Version wohlgemerkt eben?
Das war toll. Wir hatten Spaceman gemacht, das war ein paar Jahre davor. Mhm. Ja. Und das war mit einem Bub, der in Amsterdam wohnte. Und der hatte zwei Keller
Studio.
Boxes.
Ah, okay.
Studio. Und es war Wall-to-Wall Moog. Weil er war der Vertreter von Moog. Und den haben wir gefragt. Und er war Johann Timmern, heißt er. Und er hatte ein sehr tolles Album, A Trip into the Human Body. Und es war kein Erfolg, aber es war so toll. Und wir haben ihn dann als erster benutzt in Spaceman. Da ist er, das ist auch Moog, was man hört. Mhm. Und dann Gitarre und Schlagzeug. Aber in The Domino Theory ist das ganze Ding haben wir mit ihm gemacht. Mhm. Okay. Und alles kommt von ihm. Und es hat etwas gedauert, weil er hatte sehr, das ist nichts Negatives, aber er hatte ziemlich dicke Finger. So, manchmal hatte er zwei, wie sagen wir das?
Tasten, zwei Tasten dann gleichzeitig.
Zwei Tasten, genau. Dann habe ich das manchmal übernommen. Aber das ganze Album, The Domino Theory, ist im Sound ist das ein Ding. Mhm. Und es gibt natürlich, da gibt es auch noch verschiedene Einflüsse. Ich war sehr beeindruckt von, wir haben ein In the Heart of Darkness. Ja, das ist auch ein Titel auf das Album. Und das war beeinflusst von der frühe Spandau Ballet.
Oh, schön.
Die hatten dann, okay, also als sie noch ein bisschen da war, so waren. Ja.
Sag mal, du hast es gerade so ein bisschen schon angeschnitten gehabt und wir hatten ja vor auch ein paar Wochen mal unser Special zum Thema Falco 40 Jahre Platz 1 Rock Me Amadeus. Das heißt, wir haben schon mal ein bisschen über auch Rock Me Amadeus, sehr viel sogar über Rock Me Amadeus gesprochen. Ja. Aber was uns irgendwie noch so ein bisschen fehlt, weil wir haben immer nur gehört, ja, und dann hat man die Boland & Bolands angerufen und gesagt, das nächste Album, nachdem Robert Ponger dann irgendwie so ein bisschen an die Grenzen stieß, machen jetzt die. Wie kam es denn aber zustande, dass ihr den Anruf gekriegt habt, Falco zu produzieren und mit ihm Songs zu machen?
Naja, wir kommen jetzt aus das Album Domino Theory. Das war eigentlich für Horst Borg, der damals A&R machte für Teldec in Hamburg. Und wir waren auch auf Teldec als Künstler. Und wir hatten Kontakt zu ihm. Und dann habe ich ihn getroffen auf dem Midem in Cannes in Januar 85. Und dann hat er gesagt, am letzten Tag, wir hatten eine Verabredung, da sagte er, okay, Frage, wollt ihr vielleicht etwas machen für Falco? Ich sagte, Falco, okay, der Kommissar ist einer meiner favoriten Titel ever. Fand ich so toll, weil es das Deutsch, was ich natürlich von früher kannte, fand das so toll, die Kombination Deutsch mit so Pop. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich hatte schon einen Titel davor geschrieben, Small Town in Germany, und das war auch, da hatte ich auch Deutsch, aber da hat mich niemals etwas damit, ich sagte, das ist auch ein Zufall, aber gerne, wir wollen das, ich habe dann meinen Bruder angerufen, Borg fragte uns, um das zu tun, er sagte, okay, prima, und ich ging nach Hause, und was ich dann machte, bin ich in Amsterdam nach Amadeus, nach dem Film gegangen von Milos Forman. Und da habe ich mich das angeguckt und dachte ich, ein Zufall. Ich wollte nur den Film sehen. Ich dachte nicht, das ist auch, ich hatte da noch nicht vorher den Gedanken. Und ich sah das und dachte, okay, der Falco, er ist nicht verrückt. Er ist different.
Und Österreicher noch dazu.
Ja, ja. Ja, und das war auch, was mir so gefallen hat an der Kommissar. Das ist, ja, es war anders.
Ja, genau. Also das war so ein bisschen der Grund. Du warst im Kino, hast Amadeus gesehen und hast gedacht, da muss man jetzt doch was machen zu.
Ja, dann ging ich nach Hause und habe dann das und dann habe ich das erste Demo gemacht, Tag danach, und vorgespielt an meinen Bruder. Er sagte, ja, okay. Und dann hat er auch einen Titel gemacht, Neon Rockers. Und das ist ausendlich, am Ende, es ist auch von Falco aufgenommen, das würde Männer des Westens, ist das geworden. Männer des Westens, ja. Und es steht auch noch Neon Rockers, wird dann auch noch in den Text, wird das auch noch Männer des Westens. So, das war sein Beitrag, und dann haben wir gemeinsam, dann habe ich danach noch Fianna Calling, habe ich dann, aber ich glaube, das waren die zwei ersten Titel, die wir gemacht haben und aufgeschickt haben. Und dann hat Falco das bekommen und hat gesagt, na, ich das Rock My Days, das mache ich nicht. Männer des Westens, yeah, mache ich dann eigenen Text, mache ich daraus. Der Neon Rockers wird Männer des Westens. Und ich will einen Titel von der Cars aufnehmen. Und das würde dann Looking for Love. Munich Girls wurde das. Und das war originell Munich, Looking for Love von the Cars. Und dann hat er gesagt, okay, das will ich aufnehmen. Und dann ist er ins Studio gekommen. Ich erst nach Holland gekommen, weil wir, das haben wir immer gemacht, auch von dem Moment ab. Wir arbeiten in Holland. Du bist zwar, wir haben doch niemals darüber nachgedacht, ob es logisch wäre, dass wir nach Österreich gehen. Nee, es war niemals. Es war auch noch mal gucken, ob das wirkt zusammen, ob das etwas werden soll. Und dann ist Horst reingekommen, weil er war damals A&R-Mann, aber er war schon in seinem Brain hatte schon, ich werde Manager von diesem Bub. So, er ist mit Hans gekommen, mit Falco, und ins Studio gekommen, Ding Dong, okay, Falco ist an der Tür, und das Erste, was geschah, war, dass er in meine Armen fiel und sagte, Horst, das ist Falco, das ist Rob Holland, und sage ich, vielleicht besser morgen zurückkommen. Es stellt sich heraus, dass er so, ja, nicht, er hatte keine Angst, aber er war auch nicht ganz begeistert davon, um bei uns zu kommen. Okay. Nächsten Tag, Studio, er tut Moody Girls, er tut Männer des Westens, und dann das Moment, dass ich sage, okay, what about Rock Me Amadeus. Und ich versuche jetzt auch mit euch Deutsch zu reden, und ich fand das immer gut, wenn ich dann die Chance bekam, aber antwortete immer auf Englisch. So, ich sagte, das ist immer so geblieben. So, ich sage, Hans, wie können wir jetzt das machen? Well, I don't know, maybe first I do. Und er hatte immer was. Das war ganz deutlich, er ist niemals anders geworden. Ich mag ihn sehr, weil wir es so über Rock Me Amadeus, und dann hat der Horst gesagt, okay, also Hans, versuch es mal, dann können wir es aufnehmen, aber wir machen keinen Release. Okay, er hat das gemacht, und dann hat er es so gut gemacht, und man hört dann auch, wir arbeiteten, mein Bruder und ich arbeiten damals zusammen mit Fritz Hirschland, der hat uns, wir hatten ein Company zu dritt. Er ist der Bub, der zum Beispiel verantwortlich war für Earth and Fire Weekend. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das.
Kenne ich sehr gut.
Okay, und er war auch ein sehr kontroversieller Bub. Ich meine, wir haben nur ziemlich kontroversielle Leute nicht angezogen, das ist wie ein Kostüm. Ich meine,
magnetisch,
genau. Ja, so das. Und aber er war sehr, aber ich fand ihn sehr toll, weil er hat uns introduziert auf dem zu Medium, und hat das, und wir waren da immer mit Kassetten und CDs und versuchen unsere Musik an, weil wir schrieben immer viel mehr Songs als Leute wollten. Diesmal hat er, man hört auch auf Rock Me Amadeus, auf die erste Version hört man auch, am Ende hört man, hey Fritz, where's Fritz? Das ist dann Fritz Hirschland.
Okay.
So war er. Er dachte, es wird doch nicht. Okay, ich habe es gemacht. In den Titel, where's Fritz? So, das gibt auch ein bisschen an, was er hat es gemacht, aber Es war nicht mit Übergabe und er wollte auch nicht, dass es released würde.
Und wie kam es dann dazu, dass es dann doch irgendwie veröffentlicht wurde? Hat man das dann hinter seinem Rücken gemacht, in Anführungszeichen?
Man hat ihn gezwungen, das zu akzeptieren. Okay. Und es wurde die erste Single und dann kam der Erfolg. Und da hat er noch, ja, da hat er viele Schwierigkeiten damit gehabt. Schwierigkeiten meine ich, dass er es nicht ganz akzeptiert hat. Bis auf, dass es international etwas wurde. Dann ist er voll reingegangen. Auch mit der Video schon. Ich meine, dann hatte er es voll. Ich meine, niemand besser hatte das besser machen können. Es war auch speziell, ich hatte den Titel natürlich niemals geschrieben. So. Ich meine, so, lass ich einen Titel über AMD schreiben. No, why? Es war nur für ihn. Und da bin ich ihm noch immer dankbar dafür. Und wie er das gemacht hat, was er gemacht hat. Und dann auch das Video natürlich. Ich meine, das ist ein fantastisches Video. Und da war MTV war sehr, sehr wichtig. Aber es war kein Hit in Amerika und Kanada am Anfang. Es war nur Europa.
Erstmal Europa.
Genau,
ne?
Genau. Und soll ich mal ganz kurz erzählen, wie das dann mit Amadeus weiterging? Oder?
Gerne, ja.
Ja, okay. Weil auch A&M, das ist wie Jerry Moss von A&M, die hat natürlich den gefloppten Album in Amerika von The Dominant Theory von Bolland gehabt. Aber auch Falco war auf A&M. So, das war ein tolles Moment, nicht am Anfang, weil die haben dreimal das Ding veröffentlicht, den Titel in Amerika, weil Jerry Moss war so davon überzeugt, der Boss von A&M, dass es ein Hit sein musste, weil es auch in Europa so ein Sache. Und die haben dreimal released und haben die gemacht ein Advert, wie sagt man das, eine
Werbung, ja.
Werbung, danke. In einem Fachblatt, Stop the Killer of Innocent German Dance Records. Das gibt an, dass er weitermachen wollte. Aber dann habe ich mal wieder zurück, weil das war schon am 85, rede ich noch immer darüber. Das war am Ende 85. Aber im Sommer 85 habe ich, weil da war es, das war die Zeit von Remixes. Frankie Goes to Hollywood hatte, ich glaube, von Relax 12 Remixes und ich fand jede Remix fantastisch. Ja. Jeder machte das. Und ich dachte, das kann auch, weil wir waren damals immer im Studio. Und dann dachte ich, okay, mein Bruder war auf Holiday und ich dachte, es kann ich, ich habe das Studio für mich selber und kann machen, was ich will. Und ich dachte, es kann mehr aus, kann noch ein Remix kommen von Amadeus. Und dann habe ich, was ich dann später den Salieri Mix habe, weil Salieri war auch eine Person in den Film. Aber wir waren auch davor, waren wir in München gewesen für ein Konzert von Falco und das war, dann sieht man auch, wie toll er war und wie toll wir ihn fanden, weil das war in der Olympiahalle und da war Tina Turner auf die erste Reihe. Und
das hat Thomas Rabitsch erzählt, als Thomas Gottschalk und Tina Turner zugeguckt haben bei
genau.
dem Konzert. Ja, ja.
Und das war so toll von Hans, dass er uns gefragt hat, weil wir waren, ja, das merkt ihr schon auch, dass wir tun das im Hintergrund natürlich, aber wir würden auch gerne mal sagen, dass wir etwas dazu.
Gute Arbeit und so.
Ja, ja. Das etwas geliefert haben. Vielleicht kommt es, dass wir früher mal selbst Künstler oder Sänger waren oder so im Publikum oder whatever. Maybe ego thing. But it's definitely an ego thing. Aber dann hat er uns, letzten Titel, Amadeus, hat er uns von beiden Seiten, Ferdi von links, ich von rechts, auf die Bühne und dann durften wir mitsingen. Und das war so etwas Tolles. Das war ein Höhepunkt für uns. Und das war, ich meine, das ist auch, das sieht man auch, dass Hans so, das war für ihn, weil er hatte auch ein sehr, sehr, sehr großes Ego, dass er das zugelassen hat.
Genau. Aber ist doch toll, ist es so ein schöner.
Toll, ja, ja. Lieber Bube, ja.
Ja. Genau.
Sag mal, du hast es ja schon gesagt, ihr habt ja auch noch, oder du hast dann noch irgendwie Vienna Calling irgendwie gemacht. Es gab ja auch noch einen anderen Song, der in Deutschland allem durch den Skandal, dass da, der war ja in Bayern. Also wir wohnen ja, Alex und ich wohnen ja in Bayern und Bayern ist ja besonders streng mit Reglementierungen. Der war auf dem Index, die Genie, weil da Dinge passiert sind, die man nicht gut, die man auch nicht machen sollte, um es jetzt mal so zu formulieren. Aber kannst du da noch was zu erzählen
natürlich.
Über Genie, wie das zusammenkam?
Ja, Fiona Collins, mal ganz kurz. Ich guckte Eurovision Song Contest und 12 Douze okay, hier, Fiona Calling. Okay, fuck, Fiona Calling. Okay, so und das war...
Also ESC inspiriert.
Ja. Und es war toll, weil das war, es ist nicht so groß geworden wie Rock Me Amadeus, aber es war 18, ich bin ein Chartsbube. Als ich klein war, saß ich in der Badewanne in Südafrika und ich hörte mich immer, jeden Samstagmittag war die Charts. Und das war das Höhepunkt der Woche für mich. Und wenn ich dann endlich in die Charts kam, dann deshalb weiß ich, dass es in Amerika 18 war und in England auf 10. Ja. Das finde ich auch etwas. Für einen deutschsprachigen Titel.
Ja. Absolut, absolut.
Okay, mal zu Genie. Das war ein Titel, der Ferdi und ich zusammen komponiert haben. Ich bin zu Ferdi gegangen, haben wir uns beide hinter das Klavier gesetzt und Ferdi hatte die Idee, es gab auf Milchkartonen in Amerika gab es Missing Girl,
Missing Persons.
Ja, Missing Persons, genau. Und da hat er gesagt, das ist vielleicht interessant. Und er sagte auch, maybe, vielleicht ein Ballad für Falco. Dann hat Falco gesagt, Falco doesn't do any ballads. So, natürlich auf Englisch. So hat er das gesagt. Okay, aber wir hat er schon vorher gesagt, aber Ferdi sagte, lassen wir es machen. Und dann hat er, okay, dann haben wir das mit den Chords haben wir angefangen. Und dann, er läuft ins Wald und das war unser Text. Er läuft in dem Wald und sieht das Mädchen und das Mädchen und auf einmal sieht er das und dann waren wir an das Refrain und wir hatten kein Refrain. Da habe ich gesagt, nur so, wie das immer ging. Ich bin wie ein Chorusbube und dann Genie. Okay, das Chorus, das kam auf einmal aus. Wir dachten, wir werden das noch anders machen, weil Genie, das komme ich wieder auf die DDR, das war sie leitete den Fanclub in der DDR, unser einziger Fanclub.
Ah, okay.
Ja, so, die hieß Jeanette, aber sie sagte, hi, ich bin da wieder Genie.
Aber das ist eine schöne Story, das ist auch das interessant, ist cool. Dass eigentlich Genie nach der Fanclubleiterin aus der DDR benannt wurde.
Das war der einzige Genie, den ich, aber wir hatten.
Das weiß, glaube ich, auch
keiner. Aber wir waren natürlich so oft dort gewesen und jedes Mal war Genie da. Hi, wir Genie. Und sie wollte sich auch identifizieren, jedes Mal als Genie. Deshalb ist das natürlich, wenn man das so oft hört.
Die bezaubernde Genie.
Die bezaubernde Genie. Aber wir hatten keine Relationship with her. Ja, nur das. Aber das ist höher. Das ist eine höhere Stufe. Das ist für das Leben.
Weil du ja gesagt hattest, Falco macht keine Balladen.
Ja.
Musste man ihn dann trotzdem nochmal auch überzeugen, dann letztendlich wirklich Genie zu machen?
Dann haben wir gesagt, okay, wir hatten das auch geschickt. So ging es immer. Wir machten den Demo und dann haben wir es auch geschickt, zuerst nach Horst. Und Horst, der war dann inzwischen Manager geworden und dann haben wir es aufgeschickt und der Horst spielte das. Horst sagte, ich finde es schon gut, aber wer weiß, was er... Und die Reaktion von wir hatten niemals direkt Kontakt zu Hans. Es ging immer via Horst. Und auch nicht zwischendurch. Wir haben niemals, nur später, nachdem wir zusammengearbeitet haben, haben wir einen noch zweimal gesehen mit seiner Freundin, ich mit meiner Frau, aber nicht während der Arbeit, haben wir nur im Studio einander gesehen. Und haben wir die Berichte kamen also via der Manager, via Horst Borg. Und dann hat Horst gesagt, okay, er will es versuchen, aber dann will er den Text ändern. Okay, wenn er es machen will, lass ihn mal etwas tun.
Ausprobieren, ne?
Ausprobieren. Mhm. Er hat nichts aufgeschickt, er kam dann wieder nach Holland, kam wieder ins Studio und dann haben wir Fiona Calling und Genie aufgenommen. Fiona Calling war Popsong. Da hat er auch gesagt, ich hatte einen anderen Text für die Versen, also der Refrain ist geblieben, wie er war. Ja,
ja.
Und da war es schon, er sollte, bei Rocky Amadeus war das natürlich anders, weil er wollte das überhaupt nicht tun. Da hat er nur No Plastic Money Anymore, das war sein Beitrag und weiter nichts. Mhm. Aber bei Vienna Calling war das schon mehr, da hat er die Versen gemacht und dann wollte er Genie machen und dann hat er gesagt, okay, turn the lights off, okay, Licht aus, meinst du? Und das haben wir dann gehört. Mhm. Dann haben wir das gemacht und es war alles ganz still im Studio, jeder musste raus und dann hat er angefangen und das Shirt ist nass, du wirst nass, wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren. Und das war fucking magical. Mhm. Und dann, wer hat von du, dich, ich, mich? Oder wer und? Yeah! Und das ist ganz hoch. Es ist, ich meine, ich höre niemand sagen, ich mich selber auch nicht, dass er ein guter Sänger war. Aber er hatte eine Stimme. Ich meine, das sagt, die Choruses, die sind ganz hoch. Er tat das und kam raus in, ich glaube, wir haben nur zwei Takes gemacht und das war es. Oh, ja. Cool. Ja, und haben wir noch gesagt, Adlibs nochmal. Und dann hatte dann auch das, und dann haben wir das später minutenlang gebracht oder so. Eine Minute, also das mal verlängert und für den 12-inch. Aber das war so, es war wirklich so, also auch ein Moment im Studio, was wir noch nicht eher mitgemacht hatten, mit niemandem. Mhm. Und das war so toll. Und als es rauskam, war es ein Schock, nicht ein Schock, wie sagt man das, viele Proteste gab es, weil Leute haben das gesehen als eine, wie sagt man das, sagt ihr es mal.
Vergewaltigung
eigentlich. Ja, das. Aber meine Idee, unsere Idee gemeinsam war, es gibt, ich will nochmal auf den Text zurückkommen von Hans. Das war das Geniale, finde ich, dass wir hatten, er sieht das, er tut das. Und wir hatten schon den Nachricht, den Bube von Fernsehen hatten wir schon geplant. Das war alles schon geplant, aber nicht das, dass er von dem Charakter, dass er das war. Und das macht er so. So sehr
besonders.
Ich glaube, das ist auch was sicher für die. Es ist auch kein internationaler Hit geworden. Es ist nur in die deutschsprachigen. Ich verstehe das schon.
Ist auch, glaube ich, nachvollziehbar, weil der Text, den muss man wirklich auch verstehen. Ja. Also ich glaube, wenn man den nicht versteht, auch wenn die Musik gut ist, aber ich glaube, die Kombination aus beiden plus dann auch, muss man auch nicht vergessen, es war ja damals auch so ein bisschen die Zeit, eben durch Skandale, durch Verbote wurden ja auch manche Songs dann umso beliebter. Ne? Ich erinnere mich auch an die Ärzte und so weiter, die auch erst durch den Index so richtig durchgestartet sind. Ne? Und ich glaube, das war einfach auch sehr clever gespielt, ne? Auch mit der Tatsache, dass ihr dann eben den Nachrichtensprecher da noch eingebaut habt, weil das wirkt einfach authentisch.
Ja.
Ne? Das hat halt wirklich so gewirkt, als ob das irgendwie gerade eine Nachricht ist, die jetzt hier passiert
ist. Ja, genau. Und wir hatten schon in Produktionen vorher, in Jahre vorher, hatten wir immer Soundeffekte. Wir hatten immer diese Momente wir fanden das toll, um das einzubauen in eine Produktion. Und das war hier dann natürlich der Nachrichtensprecher. Aber dass es so ein Skandal wurde, das hat natürlich dafür gesorgt, dass es 8 Wochen auf 1 in Deutschland, es ging dann mit 30, 40, 50.000 pro Tag auf einmal. Ich meine, das waren, und das Album, das ging in Himmel hoch. Und auch in Holland, das war der einzige Hit von, Rock Me Amadeus später, aber in Holland war das der einzige Nummer 1, den wir jemals gehabt haben. In Holland, die haben uns nicht oft gespielt.
Ja.
Und das war das Gute. Das Gute daran war, dass wir nach dem Ausland guckten, das Medium und unser Produkt überall versuchten zu releasen.
Und war das dann auch so ein bisschen der Grund des Erfolges, dass man dann gesagt hat, beim nächsten Album mit Falco, Emotional, dass man dann den zweiten Teil von Genie macht, der Weg nach Hause sozusagen?
Naja, wie ich schon sagte, wir haben die Songs sind von entweder Ferdi oder von mich, außer Genie. Das haben wir beide zusammen gemacht. In diesem Fall ist es so, dass ich wusste überhaupt nicht von einem zweiten Teil von Genie. Hatte da auch, wenn er das gefragt hätte, dann hätte ich Nein gesagt. Aber das war ein totaler Song von Ferdi. Und es ist ein Erfolg geworden. Ich finde, ein toller Song. Aber damit habe ich, das ist total seinen Song. Aber auch ein Nummer 1. Auf einmal, das fand ich so toll, weil auf einmal waren in Deutschland und das war auch so toll, dass das in einer Woche war Platz 1 war dann Coming Home und Platz 2 war In the Army Now und dann die nächste Woche war das alles um. So, wir dachten, fuck, wir sind fast so groß, wie wir jemals, größer als wir jemals gedacht hätten. Ja. Als Komponisten ja. Dann. Ja.
Weil du es gerade angesprochen hast und also vielleicht nur mal ganz kurz, ihr habt ja dann noch weiter mit Falco gearbeitet, Wiener Blut habt ihr gemacht und dann 92 habt ihr auch bei Nachtflug wieder mitgemacht, mehr oder weniger. Ja. Aber In the Army Now hast du angesprochen, wo eben dann Genie und Falco, beziehungsweise Falco und das Ganze auch in den Charts war und dann In the Army Now. Das ist ja eigentlich euer alter Hit, ne, über den wir gerade gesprochen haben. Wie kam es denn dazu, dass dann die Jungs von Status Quo gesagt haben, ja, den machen wir doch einfach mal.
Es steht auch in der Biografie von Francis Rossi, der Sänger von Status Quo. Und dann sagt er, ja, ich war am Fahren in Countryside und I heard In the Army Now, or You're in the Army Now, damals noch auf dem Radio. Weil es wurde überall released, aber es war nicht ein Hit in England. Aber es war schon auf dem Radio. Am Radio. Dann hat er versucht, das erzählt er in einer von diesen Documentaries über Status Quo. Dann hat er jahrelang, weil unsere Version, die kam schon in 80, hatten wir die aufgenommen. Und die Version von Quo, die kam erst in 86, wurde dann released.
Genau.
Und da hat er gesagt, ich habe all die Jahre habe ich Rick Parfitt, das ist der andere Bub, der jetzt nicht mehr lebt, aber der blonde Bub, blonde Leiter von Quo, der hat das immer geweigert. Und da sagt der Parfitt auch in der Documentary, weil es ist schön, um das zu hören, weil die das gut besprechen, sagte Parfitt, and Francis came to me with this song, In the Army Now. I thought it was shit. But he kept saying, well, there is something with the song, and da ist etwas, was mir gefällt. Und das hat dann 5 Jahre gedauert, bevor sie das aufgenommen hatten. Es gab noch eine andere Version, die von dieser Hit-Version ist produziert von Pip Williams, aber die andere Version war produziert von Dave Edmunds. Und Dave Edmunds war ein Idol von ich so, ich habe viele Idole. Aber das war einer meiner Idole. Und dass überhaupt Dave Edmunds einen Titel von uns produzieren wollte. Aber das war eine Version, die nicht so gut war. Die war mehr mehr Status Quo. Aber wenn man Quo-Fans, die richtigen Quo-Fans, das fragt, dann sagen die In the Army Now, shit. Aber das war ihr größter Hit.
Eben. Ich wollte gerade sagen, der war in Deutschland, Österreich, Schweiz, Finnland, Norwegen, Irland irgendwie auf 1, UK Platz 2, Schweden Platz 2, Frankreich Platz 2, Südafrika Platz 9. Also, und da haben wir bestimmt noch ein paar Länder vergessen.
Thank you very much. Ja, brauche ich da nichts zu sagen. Ich las dann auf der einen von den Tour Boys, die mitgingen mit Status Quo, dass in Israel, dann saßen die am Bar und dann hatten die ein Getränk bestellt und dann hat er mich gefragt, wer sind sie? Status Quo. No, Status Quo. Status in the Army Now Quo. Ah! Das war natürlich eine tolle Story.
Ja. Apropos tolle Stories, weil ihr habt ja noch andere Künstler gehabt, ne? Also wenn man irgendwie aufzählt, Amy Stewart, Samantha Fox, Susie Quattro und du hast, als wir uns vorhin kurz mal unterhalten haben, noch einen Künstler oder eher Schauspieler erwähnt, an den wir jetzt so gar nicht gedacht haben, aber da gibt es eine lustige Story zu Christopher Lambert, richtig?
Ja, das stimmt. Kurz mal, genau dieselbe Kombination. Horst Borg, Manager, Doro, Video, Bolans machen Titel. The Falco Unit, sozusagen. Und dann sagte Horst, rief mich an und der sagte, oh ja, Christopher Lambert, oh ja, hi, Tarzan, The Grey Stoke, das hat sich gesehen, oh, das fand ich so toll, ein so toller Film, okay, oh, let's do it. Okay, so wir schreiben einen Titel, er kommt nach Holland, singt das Lied, in Wien wird den Video gedreht von Doro, ein bisschen Genie-artig, wie es aussah, und wir warteten auf den Release. Aber der Release, der kam nicht, weil er hatte seine Freunde vorgespielt, die sagen, what the fuck? You don't sound like a singer and didn't, you know. So, weil er durch seine Freunde, von seinen Freunden, also zu hören bekommen hat, dass er nicht singen kann, konnte, ist das überhaupt das ganze Projekt. Aber es war viel investiert. Es waren Zeiten, wo wir viel fragten. Ich meine Geld. Yeah. Und Doro noch mehr. Und Borg auch. Mhm. So, das ist ein Projekt gewesen. Ja, aber es war toll. Ich meine, so, wir haben auch zum Beispiel ein anderer kurz, wir waren auf einmal so beschäftigt mit alles, wir haben alles angeboten und wir haben Céline Dion geweigert, weil wir waren damals beschäftigt mit Roger Chapman, auch ein Idol. Und die Geschichte von Samantha Fox ist, dass wir gingen nach Battery Studios in London. Toll, ich hatte wir hatten beide einen Titel geschrieben, Ferdi, One in a Million, ich Love House, und wir hatten die Titel aufgenommen und wir hatten dann unsere eigene Engineer mitgenommen, der Bub, der auch mit Falco immer, weil wir hatten eine gute Beziehung zu ihm. Und sie kommt zuhören und er drückt auf Spielen und nichts auf den Tape. Aber sie ist, man kann sagen von Samantha Fox, keine Sängerin oder das und das. Aber sehr professionell. Sie sagte, Roy, I just have to do it again. There was nothing on tape. And she did it again, without any problem. Jemand anders würde gesagt haben, fuck you.
Herumgezickt und sonst irgendwas, genau. Macht, das ist schon scheiß. Ja.
Und das war mit einem betrunkenen Vater von Samantha im Studio. So, ja.
Ja, das waren ja echt spannende, große Themen, die ihr dann auf dem Zettel habt. Und was ja auch das Spannende weiterhin ist, dass die Hits, also ob das jetzt hier Rock Me Amadeus oder eben Genie, ja auch heute immer noch gerne zitiert wird. Also ich sag mal so, dass die alten Hits in Anführungszeichen wurden ja von Bloodhound Gang irgendwie benutzt. Dann die Deutschrapper, die sehr gerne auch hier Flair, Neue Deutsche Welle beispielsweise oder auch Fettes Brot. Wie stehst du da dazu oder wie fühlt sich das an, wenn solche Werke von neuen Künstlern interpretiert werden?
Das ist das Tollste, was es gibt, weil man tut das und man tut das, sagt jeder, der das miterlebt hat. Und ich sage das auch. Es ist fantastisch, dass es noch lebt, so ein Titel. Zum Beispiel Rock Me Amadeus, das ist in The Simpsons erwähnt wird. Und Family Guy. Und das finde ich eine ganz tolle, weil ich habe Krebs ausbehandelt, aber schon, ich lebe noch bis 100.
Und so. Das haben wir.
Naja, aber ich sage das, weil es in Family Guy, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Okay. Die haben das gemacht. I'm a tumor, I'm a tumor, I'm a tumor. So, dann sieht man nur ein Gehirn, der das singt. So, das finde ich ganz toll, weil ich einen Krebs habe. Okay, so gibt noch so viele. Stranger Things ist wieder auch mit Rock Me Amadeus. Nicht so prominent als Kate Bush, Running Up That Hill.
Dabei.
Das war schade. Okay. Aber dann gibt es noch ein gutes Lied. Ihr habt das schon aufgeschrieben, als ihr eine Vorbereitung an mir geschickt habt. Mhm. Lidl oder Rudi Carrells.
Ja. Wie heißt das? Lass dich überraschen.
Lass dich überraschen. Ja, ich habe mich lassen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch die andere Seite, dass ihr nicht nur irgendwie mit klassischen Popstars gearbeitet habt, sondern dass ihr einmal in Sachen TV, also weil jetzt wir, Alex und ich als Deutsche haben natürlich hier immer Rudi Carrell, am laufenden Band und die verflixte Sieben gab es, glaube ich, noch. Herzblatt.
Irgendwann dann die Tagesshow.
Und Tagesshow und eben Lass dich überraschen.
Hat er auch noch gemacht, ja.
Und da habt ihr die Musik zugeschrieben, ne? Zu Lass dich überraschen.
Naja. Wenn du sagst, ihr, dann stimmt das wieder nicht, weil wir natürlich, wie ich schon sagte, getrennt geschrieben haben. In diesem Fall, Rudi Carrell, das war toll, weil wir kannten Rudi schon dass er nach Deutschland ging, war in Holland sehr populär. Yeah. So, wir fanden es ganz toll, dass er nach Holland kam, weil wir dann etwas machen. Aber wir hatten eine Streit, Ferdi und ich. Mhm. Es war immer so, okay, ein Künstler, so, und wer schreibt das? Ist er? Das Lied. Und manchmal ging es um eine halbe Stunde. Ich habe etwas. Okay, fuck. Dann bin ich zu spät. Oder andersrum. Und in diesem Fall war ich zu spät. Mhm. So, Ferdi hatte dieses schon geschrieben. Etwas, was ich nicht kann. Aber diese Frage würde mich manchmal gestellt von, spiel mal, lass dich überraschen. Und dann dachte ich, fuck, wie geht das? Was ich habe ein bisschen, aber es ist Ferdi, sein Lied.
Okay,
und ich muss auch sagen, auch kommerziell, ich meine, wenn wenn man spricht über, was habt ihr verdient an Titel? Das ist einer der Titel, der zu den erfolgreichsten sind.
Durch die wahrscheinlich, weil es im Fernsehen ausgestrahlt wurde und dann entsprechend das natürlich eine ganz andere Gewichtung bekommt und das ist eine schöne...
So ist das.
Ja. Aber apropos Fernsehen, ihr habt fürs Fernsehen, fürs Deutsche auch nochmal einen anderen Hit produziert, für eine Tatortfolge. Erzähl mal.
Du sagst es richtig produziert, weil das ist nicht ein Titel, den wir geschrieben haben. Und das ist das, da habe ich selber gedacht, später, hey, das ist ganz, wir schreiben so eine Menge. Aber diese, unser einziger Hit in Deutschland war ein Titel von anderen, ich bin den Namen vergessen, aber die kennt ihr. Für Tatort, das war Tears of Ice. Und da haben wir eine Menge Fernsehauftritte dafür gemacht. Und das war ganz toll. Weil wir kannten Deutschland natürlich, ich meine von früher oder der DDR. Mhm. Und, aber dieses war später und dann waren wir auch weil diese auf so ein Boot oder bei Schlager dies oder das und das. Toll. Mhm. Wir fanden das immer toll, so eine Reise nach Deutschland und es war immer Lachen. Immer gut.
Ja, vor allem, das war eben ja auch Schimanski, ne? Das war ja für war ja auch immer so.
Schimanski, ja, das Kult, war auch der Clip,
der
ja.
Kult, genau. Kommissar, ne?
Ja. Aber darüber, ich meine, wir sollten ein Foto machen, zusammen mit Schimanski und seinem Assistent.
Christian Tanner, ja, oder ich wie glaube, er hieß. Ne?
Ja, der kleine Bub. Ja. Und dann sollten wir so, vor dem Hotel sollten wir so, wie vier Beatles, ein Ding machen. So. Mein Bruder, die zwei Tatort-Buben und ich. Und dann, wir waren schon draußen, der kleine Tatort-Bub und Ferdi und ich. Und dann haben wir gewartet auf Schimanski, wie heißt er auch wieder?
Götz-George.
Ja, ganz George, ja, toll. Aber der Dreiviertelstunde, noch mal länger. Und dann am Ende kam er dann, aber sein Haar war ganz mit diesem und er war ganz, der Einzige, der von Make-up und Haar, fantastisch. Ich war noch nicht so lustig auf jemanden gewartet, der wäre der Beste.
Ja. Geschichte, ja, aber Götz George fand ich auch großartig. Sag mal, ihr habt auch in Sachen Musical was gemacht.
Ja, genau.
Die drei Musketiere gab es da, glaube ich.
Drei Musketiere, ja, genau. Und das war Joop van den Ende, der hat auch in Deutschland sehr viele Theater hat er gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Oder,
mal gehört, ja.
Aber der ist, wenn man in der Musical-Welt ist, dann der hat auch ein Joop van den Ende Musicals Training Center oder was in Hamburg. Und in Holland hat er, also mit Big Brother hat er 3 Milliarden verdient. Und ist das dann am Theater hat das gespendet. Und Musical. Und Bruder Herz hat es angerufen, weil es gab ein Musical über Falco. Falco, das Musical. Das lief durch Deutschland. Mhm. Yeah. Und er hat gedacht, okay, die Buben haben vielleicht auch in Deutschland. Und er hat uns angeboten, 3 Musketiere. Aber mein Bruder und ich, wir sind Brüder und ich bin 1,5 Jahre älter als mein Bruder. Und ab dem Moment, dass er geboren wurde, haben wir Streit. Weil das ist, wie Brüder miteinander umgehen. Und das ist immer so geblieben. Und in diesem Punkt, wir hatten Streit auch am Anfang des Musicals, als wir das Musical machen. So, es steht da, Bolland und Bolland haben das gemacht, aber es ist Bolland und ein anderer Bolland. Wir haben das getrennt gemacht und von der Ende war wie ein Salomon, der hat das, wir haben mehr als 70 Titel angeliefert, der eine 40 und der andere 30 oder so. Und hat in Mitte du 50%, du 50%. Und das ist das Musical geworden. Aber es hat doch mehr als 1 Million Besucher in Deutschland aufgeliefert. Ja, und dann haben wir noch ein Musical in Wien gehabt, Falco, oder Rock Me Amadeus, das Falco Musical, das war vor 1 Jahr, vor 1,5 Jahr, war 2 Jahre da gedreht. Und dann, das war ganz toll für mich, weil da haben die gefragt, schreib 4 neue Titel und dann 2 für Ferdi, 2 Rob. Aber ich habe dann meine Titel zusammen mit meinem Sohn geschrieben. Ich wollte das eigentlich nicht, aber er hat das aufgenommen. Und dann haben wir die Demos und dann sagte er, okay, vielleicht gehst du mal nach Hause und ich mache das fertig. Und dann hat er noch etwas Instrumentale und Dinge hinzugefügt und so. Und dann kamen die zurück mit das Urteil. Okay, the arranger, ein englischer Bub, Mike Reed, der hat gesagt, hey, I really love the one song and especially the second part. That's so good. Und das war mein Sohn, der das komponiert hat. Ich habe gesagt, fuck! Ich tue erst meinen Bruder und dann meinen Sohn. Also, das ist der Stopp. Ja, aber das war ganz toll.
Aber ich wollte gerade sagen, ist auch ein tolles Kompliment, dass die Hitgene sozusagen weitergegeben worden sind letztendlich.
Fantastic. Ja. Und er ist jetzt mit seinem eigenes, erst eine EP, dann kommt ein Album und hat jetzt einen Guest-Spot, hatte dann mit einem Titel, heißt These Memories mit Peter Sierps. Und das wird dann mit einem Remix diesen Sommer ausgebracht. Das, dann kommt sein Album. Es ist Beach Boys for Now. Ja, ja. Aber das so hoch, die Qualität. Es singt höher, wie ich immer jemals gesungen habe. Und toller. So, das ist ganz toll.
Sehr schön. Machst du denn selber auch noch was? Oder hast du selber noch irgendwelche Projekte, die jetzt so aktuell anstehen?
Ja, die aktuell anstehen ist gut, weil ich habe die letzten 10 Jahre habe ich mit Krebs und alles und Herzzustand, das. Also ich war nicht, aber jetzt, ich habe so viele Ideen und so viele Dinge komponiert in der Zwischenzeit, dass ich muss es aufnehmen und ich will es auch aufnehmen. Und dann, okay, dann bin ich ein alter Bube, der das noch will. Das sei dann so, ja.
Mhm. Aber das heißt, du nimmst die dann auch selber noch auf oder ist es eher was, wo du sagst, ich möchte, dass das andere dann interpretieren?
Naja, meine Stimme ist anders geworden in der Zwischenzeit durch alle als Sachen, aber ich sound jetzt wie ein Mann. Wenn ich früher dann und jetzt habe ich ein bisschen Johnny Cash like.
Johnny Cash, ja, schöne Referenz. Ja,
das will ich gerne machen.
Okay, also das heißt, da ist noch was zu erwarten. Wenn du insgesamt mal guckst, so das ganze, die ganze Schaffenswelt von euch, was ist denn so dein größter persönlicher Favorit eigentlich aus allem, was ihr geschaffen habt?
Ja, ich hatte noch ein bisschen geguckt auf die Falco-Albums, was ich noch davon, aber ja, ich habe so viel geredet über andere Dinge, aber zu jedem Titel ist etwas, finde ich, das hat mit einer Situation zu machen oder mit einem Ding oder. Aber was ich von mich selber persönlich habe ich einen Titel auf ein Album gemacht. Da hat Telde gesagt, mach für Sat.1. Die haben alle Filme haben die programmiert und ich habe dann Broadcast News. Das war auch ein Film. Den Titel und das ist der Titel, den ich von mich selber sag mal solo das Beste mag.
Okay.
Aber ich meine, es geht natürlich nicht für mich als Shirt, hungriger Bube, ist natürlich der größte Erfolg Rock Me Amadeus. Und ich danke Gott, dass ich jemals da auf eins in England USA mit einem Titel von mir gestanden.
Naja, haben wir ja auch gesagt gehabt, das ist ja auch etwas, was bis heute niemand mehr geschafft hat. Der einzige deutschsprachige Song, der es in den USA letztendlich wirklich auf die Eins geschafft hat. Also das ist auch etwas, was wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch Bestand haben dürfte.
Ja, und das Witzige finde ich auch, dass es deutschsprachige Teil von einem Holländer kommt.
Und von Österreicher gesungen ist.
Ja, von Österreicher gesungen ist. Ja, nee, aber ohne Falco wird das überhaupt nicht geschrieben und so fantastisch natürlich, das will ich natürlich nicht, aber ich fand das schon
dachte ich. Also so gesehen ist Deutsch in dem Fall nur die Sprache, also das ist eine tolle Story einfach. Generell überhaupt tolle Geschichten
Wahnsinn,
von dir
super.
Auf jeden Fall, die wir hier gehört haben.
Ich will noch eigentlich sagen, weil du gerade gesagt hast, Was willst du noch machen? Was ich richtig will, ist sehr, so gerne mag, ist ein Titel auf Deutsch, aber mit einem Interpret
zusammen,
der Deutsch spricht, ja, der okay. Deutsch singt. Mhm. Ja, das ist, weil ich das so, die Sprache finde ich so toll in Popmusik.
Ja.
Ich finde auch einer von den größten, ich fand nach Falco, bin natürlich interessiert in deutsche Dinge, auch mit Rap natürlich oder Rap-ish, der ich genial fand, war Peter Fox. Mhm. Das war so gut, musikalisch auch, aber auch der Image und wie er das machte, es gibt wahrscheinlich so viele gute Rapper, den ich nicht kenne, aber das ist natürlich etwas, was mir, wo ich so habe ich wirklich etwas tolle Momente belebt.
Mal schauen, ob er es hört, gell?
Ich wollte gerade sagen, ja. Mal gucken, ob wir hier Peter Fox das mal zuschauen können.
Ich höre von euch.
Aber auf jeden Fall großes herzliches Dankeschön, auch dass du mit uns auf Deutsch gesprochen hast, also der Kindergarten und die Grundschule waren echt sehr gut, also von daher ein großes Dankeschön.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Okay, guten Buben.
Also, danke Rob.
Danke, mach's gut.
Danke, bye bye.